Deutschlandfunk Kontrovers.
%0,1 weniger. Das klingt erstmal nicht nach viel, könnte es aber in sich haben. Die jüngsten Konjunkturdaten für Deutschland alarmieren Politik und Wirtschaft. Sinkt das deutsche Bruttoinlandsprodukt nach dem zweiten, auch noch einmal im dritten Quartal 2019, dann ist Deutschland in einer Rezession. Technische Rezession nennen Experten das erstmal eine milde Variante. Aber wer sagt, dass es wieder besser wird? Der Handelsstreit, den Donald Trump führt, internationale Konflikte wie der rund um den Iran, der Brexit mit seinen Unwägbarkeiten, aber auch selbstgemachte Fehler wie Dieselgate. All das schwächt die Exportnation Deutschland. Und das ausgerechnet, wo neue, große Herausforderungen anstehen. Stichwort Klimaschutz. Trotzdem will die Bundesregierung an ihrem strikten Sparkurs festhalten. Aber wie lange noch? Brauchen wir einen Kurswechsel in Deutschland? Sollen wir neue Schulden machen? Muss Deutschland mehr investieren? Wofür soll der Staat Geld ausgeben? Klimaschutz, Infrastruktur, Sozialleistungen? Brauchen wir höhere Steuern? Rezessionsgefahr in Deutschland, müssen wir uns von der schwarzen Null verabschieden? Unser Thema heute in Kontrovers mit Christine Heuer am Mikrofon und diesen Studiogästen. Cansel Kizil-Tepe ist uns aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio zugeschaltet. Sie ist für die SPD im Deutschen Bundestag, dort im Finanzausschuss. Guten Morgen, Frau Kizil-Tepe.
Guten Morgen, Frau Heuer.
Ebenfalls zugeschaltet aus Berlin, Klaus Michelsen, Abteilungsleiter Konjunkturpolitik beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung beim DIW. Das hat ein eigenes Studio und von dort hören wir ihn jetzt. Guten Morgen, Herr Michelsen.
Guten Morgen.
Und Klaus-Peter Wilsch, auch er ein Bundestagsabgeordneter, allerdings für die CDU. Er sitzt im Wirtschaftsausschuss und ist uns aus dem Landtagsstudio Wiesbaden heute Morgen zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Wilsch.
Guten Morgen für Sie, Frau Heuer, und für die Zuhörer draußen.
Ja, genau. Die Zuhörer, die können sich und sollen sich bitte, bitte an dieser Sendung kontrovers beteiligen. Rufen Sie uns an, sagen Sie Ihre Meinungen, stellen Sie Fragen, diskutieren Sie einfach mit. Unter der europaweit kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns auch gerne eine Mail an folgende Adresse kontrovers@deutschlandfunk.de. Ich wiederhole das beides noch einmal. Die Telefonnummer wäre die 00800 4464 4464 und die Mailadresse kontrovers@deutschlandfunk.de. Wir haben am Morgen bereits unseren Anrufbeantworter für erste Hörermeldungen zu unserem heutigen Thema freigeschaltet und hier eine Auswahl der Wortmeldungen, die bei uns eingegangen sind.
Haben noch nie eine schwarze Null gesehen. Gerd Bahr aus Perl, guten Tag.
Elmar Werner aus Emden. Ich finde, der Staat schadet seinen Bürgern dadurch, dass er keine neuen Schulden mehr aufnimmt, denn dadurch werden auch keine neuen Staatsanleihen mehr ausgegeben. Diese Staatsanleihen sind für uns Bürger aber wichtig als sichere Geldanlage. Das fehlt.
Ja, hallo, der Herr Schmidt aus Berlin, guten Morgen. Meine amerikanischen Freunde, die ja 1 Billion vermeidliche Schulden haben, die sagen immer, weißt du, Wolfgang, das sind keine Schulden, das sind Investitionen in die Zukunft. Das ist unsere Überzeugung in unsere Wirtschaftskraft. Und da frage ich mich natürlich, haben wir unsere Überzeugung in unsere Wirtschaftskraft, in unsere Wissenschaft und Kultur verloren?
Friedhelm Wilkert aus Dorsten erklärt uns Normalos doch einmal, ohne Investition, wie soll da eine Wirtschaft in Schwung kommen? Wenn man immer nur die Hand aufs Portemonnaie legt, keine Ausgaben tätigt, kann ich nicht kaufen, auch nicht investieren.
Einen wunderschönen guten Morgen, Kretschmann aus Berlin. Eine Rezession ist eigentlich an sich für unsere Natur und für unsere Umwelt im ersten Moment richtig gut, weil das spart nämlich CO2. Das heißt weniger Konsum etc. pp. Und auf der anderen Seite beschweren wir uns dann, wenn es zu einer Rezession kommt. Wir brauchen dringende Diskussionen darüber, wie wir langfristig wirtschaften können ohne Wachstum.
Also das ist ein ziemlich einhelliges Votum der Hörer, die heute Morgen sich schon bei uns gemeldet haben. Sehr viele dieser Anrufer sind schon dafür, die schwarze Null abzuschaffen. Olaf Scholz, Frau Kizil-Tepe, der SPD-Politiker, Bundesfinanzminister, kandidiert jetzt für den SPD-Vorsitz und hat eben als Minister, als Finanzminister letzte Woche nochmal bekräftigt, an der schwarzen Null festhalten zu wollen. Finden Sie das falsch?
Also ich denke, diese Haltung hat er selbst auch revidiert. Letzte Woche Freitag hat er gesagt, sofern es zu einer Rezession in Deutschland kommen sollte, muss man auch die schwarze Null überdenken. Und die schwarze Null ist kein Sakrosant. Ich bin der Meinung, wenn es in Deutschland bergab geht, wir sind an einem Scheidepunkt. Das Statistische Bundesamt hat letzte Woche die Konjunkturzahlen vorgelegt. Wir sind, was das Wachstum angeht, schwächer im zweiten Quartal. Und da muss der Staat handeln. Dafür machen wir Politik. Und wir müssen gerüstet sein für die Zukunft, damit wir eben nicht hohe Arbeitslosigkeit haben, damit die Rezession nicht verfestigt wird.
Klaus-Peter Wilsch von der CDU. Es droht eine leichte Rezession. Ist das nicht der Zeitpunkt, wo man dann wirklich sagen muss, naja, dann lockern wir jetzt die Sparpolitik aber mal ganz deutlich?
Ja, wir sind ja nach wie vor hochgradig verschuldet. Es ist ein Erfolg und das ist eigentlich das letzte Erfolgsmerkmal dieser großen Koalition, dass wir so wirtschaften, dass wir nicht mehr verbrauchen, als die gegenwärtige Generation erwirtschaftet. Und dass wir diese Trendwende hinbekommen haben, schon in den Vorgängerregierungen und das jetzt halten, das erscheint mir dringlich. Sie sehen, wenn Sie in den Süden Europas schauen, was geschieht, wenn Länder über ihre Verhältnisse leben. Da wurden Zinserleichterungen, Zinsspielräume, die sich ergeben haben durch den Eintritt in den Euro, verfrühstückt für mehr Konsum und für ein Hochfahren und Obenhalten der Staatsausgaben. Das hat zu dieser Situation in Italien beispielsweise geführt, aber auch in Griechenland, in Spanien, auch in Frankreich. Und das sollten wir uns nicht zum Vorbild nehmen, sondern die solide Haushaltspolitik, wie sie auch Grundlage unserer gemeinsamen Währung ist, entschieden verteidigen. Es gibt vielerlei andere Möglichkeiten, wie wir bei Schwierigkeiten konjunktureller Art, die wir gegenwärtig erkennen, helfen können. Das eine sind Abschreibungsmöglichkeiten, kürzere Fristen für die Abschreibung. Das andere ist, da wäre einiges zu tun, deutlich durchmisten bei unserer Regulierung und übermäßige Regulierung wegnehmen, um den Unternehmen wieder Raum zu geben, nicht ständig nur Formulare ausfüllen zu müssen, sondern sich um ihr Geschäft zu kümmern.
Ich würde trotzdem gerne in der Eingangsrunde noch nicht über Bürokratieabbau und andere Möglichkeiten sprechen, sondern Klaus Michelsen vom DIW fragen. Ihr Institut hat ja die schwarze Null lange für vernünftig gehalten. Und jetzt sagt Ihr Präsident Marcel Fratscher, die schwarze Null sei eher ein Fetisch. Was stimmt denn nun aus Sicht des Ökonomen?
Also wir haben am DIW die schwarze Null für sich genommen, ehrlich gesagt nie wirklich als eine vernünftige Wirtschaftspolitik einsortiert.
Hat Herr Fratscher so gesagt? Die schwarze Null ist vernünftig, ist ein Zitat.
Es geht um die Schuldenbremse und die schwarze Null, das sind nochmal zwei verschiedene Dinge. Die schwarze Null ist ja das Festhalten an einem ausgeglichenen Haushalt, komme was wolle, egal was Konjunktur, was die Konjunktur macht. Und das ist etwas, was man auf gar keinen Fall verfolgen sollte, denn da spart man im Prinzip in die Krise mit hinein und verstärkt die Krise damit noch. Das heißt, bei einer konjunkturellen Krise sollte man auf jeden Fall auch in die Verschuldung gehen. Worüber wir diskutieren können, ist die Frage, ob die Schuldenbremse für sich genommen eine sinnvolle Lösung ist. Und da gibt es Argumente, die dafür und dagegen sprechen. In Zeiten, in denen Kapital sehr teuer ist, in denen man sich zu hohen Kosten verschulden muss, müssen die Investitionen, die man oder die Vorhaben, die man damit finanzieren möchte, auch hohe Renditen abwerfen. In diesen Zeiten leben wir aber momentan nicht, sondern der deutsche Staat kann sich zu negativen Zinsen verschulden und hat damit Möglichkeiten, wichtige Zukunftsaufgaben zu lösen. Und da ist es ökonomisch gesehen alles andere als sinnvoll zu sparen, sondern da geht es vor allen Dingen dann darum, die Investitionsbedarfe, die zweifelsfrei in den vergangenen Jahren aufgelaufen sind, vielleicht auch mal wieder zu bedienen und entsprechend auch als öffentliche Hand tätig zu werden. Das hat dann Effekte auf die Konjunktur, das stabilisiert die Konjunktur. Das ist vor allen Dingen aber auch ein Signal an Unternehmerinnen und Unternehmer hier im Land, dass wir an diesen Standort glauben und dass wir trotz dieser globalen Unsicherheit, die aus der Trumpschen Handelspolitik kommt, die aber auch innereuropäisch schwelt, dass wir hier den Standort voranbringen wollen. Und das sollte dann dazu führen, dass auch Unternehmer wieder mehr ins Risiko gehen und auch mehr investieren. Und das ist etwas, was wir dringend benötigen. Das hat es in den letzten Jahren zu wenig gegeben.
Klaus-Peter Wilsch von der CDU, jetzt steht es nach dieser Eingangsrunde 2-1 gegen Sie. Chancel Kiesel-Thepe und Klaus Michelsen votieren eher für die Abschaffung der schwarzen Null, Sie nicht. Wenn das DIW, aber sogar auch das IW, das Institut der Deutschen Wirtschaft, ja sogar der BDI inzwischen ein Investitionsprogramm mit Schulden fordern, zeigt das nicht, dass die Lage doch ernst ist und die Bundesregierung einen Kurswechsel vollziehen muss?
Naja, dass Interessenvertreter der Industrie die Situation nutzen, um mögliche Pakete von der öffentlichen Hand abzurufen, ist ja deren Funktion.
Aber
deren
die waren vorher immer deren, dagegen, und deren, gegen
und deren,
Schulden machen.
Und deren Aufgabe. Naja, Sie sehen ja, dass eine Diskussion Fahrt gewinnt. DIW quält sich ja immer auch in der Rolle hier, mehr den linken Flügel wirtschaftspolitisch zu bedienen. Und ich schaue mal nach, was die Familienunternehmer dazu sagen oder unser Wirtschaftsrat. Das sind die Aussagen eindeutig. Schauen Sie mal, wir sind vor einer Situation, die Babyboomer gehen jetzt demnächst in Rente. Da hatten wir pro Jahr 1,4 Millionen Neugeborene. Wir haben jetzt nicht mal die Hälfte, nämlich 650.000 Neugeborene pro Jahr. Also das heißt, das Arbeitskräftepotenzial sinkt. Wir werden von einer kleiner werdenden Gruppe die ganzen Lasten, erstens Abbau der Altschulden, zweitens vor allen Dingen Finanzierung des riesigen Sozialbereichs bei uns abverlangen, bei einer ständig schrumpfenden, aktiven Bevölkerung gegenüber der in Ruhestand befindlichen. Und in so einer Situation, neuen Schulden das Wort zu reden, ist unverantwortlich im Sinne einer nachhaltigen Finanzpolitik, die auch die Interessen der nächsten Generation in den Blick nimmt. Ich habe 5 Kinder und einen Enkel, ich mache mir eine Enkelin, ich mache mir da viele Gedanken drum und das leitet mich in der Politik.
Mhm. Frau Kiesel-Thepe, ist Schuldenmachen nicht nachhaltig?
Also es wundert mich schon, dass Herr Wilsch das Institut für deutsche Wirtschaft und den BDI als Interessenvertreter der Industrie hier bewertet. Ich dachte mal, das sei die CDU.
Ja, der BDI ist ja die
Interessenvertreter. Ja, und jetzt nehmen Sie als Grundzeugen die Familienunternehmer. Uns als SPD geht es darum, um die Entwicklung der Wirtschaft, des Wirtschaftswachstums in Deutschland. Uns geht es um die Menschen und wir wollen keine Arbeitslosigkeit, die durch eine anhaltende Rezession, Abschwung eben produziert wird. Deshalb sagen wir, die schwarze Null, das aus meiner Sicht eine unsinnige Erfindung ist. Ja, sie steht auch nicht im Grundgesetz oder so. Man kann mit der schwarzen Null einen Selbstzweck verfolgen, wie es Wolfgang Schäuble getan hat.
Aber die Schuldenbremse
aber die
steht
schwarze
im Grundgesetz.
Null, ja, die Schuldenbremse steht im Grundgesetz. Aber wir haben hier dazu auch eine wissenschaftliche Debatte, die geführt wird. Und die Schuldenbremse im Grundgesetz wird auch immer mehr in Frage gestellt. Und
auch von Ihnen, Frau Kiesel-Thepe, wollen Sie nicht nur die schwarze Null abschaffen, sondern auch die Schuldenbremse gleich mit?
Ja, die Schuldenbremse ist aus ökonomischer Sicht unsinnig und sollte sich die Rezession verschärfen, wird sie an die Schuldenbremse auch stoßen. Die Länder, die Bundesländer sind angehalten, ab nächstem Jahr, 1. Januar 2020, keine Schulden mehr zu machen, null Verschuldung. Der Bund hat einen Spielraum von 0,35%. Aber das wird nicht ausreichen. Das sind wenige Milliarden Euro, etwa 5 bis 10 Milliarden Euro. Aber wir brauchen in Deutschland Zukunftsinvestitionen, die weit darüber hinausgehen. Auch das Institut der deutschen Wirtschaft hat einen Deutschlandfonds gefordert mit einem Volumen von 450 Milliarden Euro. Ja, da reicht die schwarze Null nicht. Da reicht auch der Verschuldungsspielraum im Rahmen der Schuldenbremse dafür nicht.
Das war übrigens
IW. Das war das IW. Ja, das DIW möchte nur 30 Milliarden.
Das ist richtig.
Aber ich glaube, das jährlich.
Ja, wir haben, der Städtetag rechnet uns täglich vor, wie hoch die Investitionslücke ist. Die liegt bei 140 Milliarden Euro. Also Deutschland hat marode Brücken, marode Schulen. Wir müssen in den Klimawandel investieren, für den Wandel in der Wirtschaft hin zu einer Dekarbonisierung, weniger Kohlenstoff. Produktion, Dioxidproduktion. Und dafür brauchen wir Geld. Wir müssen Geld in die Hand nehmen. Und Zukunftsinvestitionen, davon profitieren auch die kommenden Generationen.
Wir haben doch Rekordsteuereinnahmen.
Weil Herr Wilsch eben meinte, auf Kosten der Generationengerechtigkeit. Diese Investitionen kommen auch künftigen Generationen zugute.
Klaus Michelsen vom DIW, nachdem eben auch Sie Milliarden Investitionsprogramme fordern, ist das wirklich der richtige Weg, in dieser Situation jetzt ganz viel Geld rauszuhauen?
Es ist so ein bisschen zu trennen zwischen der konjunkturellen Lage, die aus meiner Sicht jetzt erstmal kein groß angelegtes Konjunkturpaket in dem Sinne braucht, wie wir es beispielsweise in den Jahren 2008, 2009 gesehen haben. Es geht vor allen Dingen um ein Wachstumsprogramm. Und gerade die alternde Bevölkerung, man kann das auch andersherum argumentieren, erfordert ja ein neues Wirtschaftsmodell. Und es ist kaum denkbar, dass man eben bei einer abnehmenden erwerbstätigen Zahl oder einer Reduktion des erwerbstätigen Potenzials ohne zusätzliche Investitionen in Anlagen, auch in Forschung und Entwicklung auskommt. Da muss man gerade mehr tun in diesen Bereichen. Und gerade auch im Bereich Pflege und all dem, was im Gesundheitswesen passiert, muss man offensichtlich mehr tun. Und das ist etwas, was man eben auch genau andersrum erzählen kann, diese Geschichte. Eine andere Frage ist, wie man sich eben zukunftsfest macht. Und da sehen wir eben in Deutschland, dass es Nachholbedarfe gibt, die sehr, sehr groß sind im Bereich der kommunalen Infrastruktur, aber eben auch in den Bereichen Digitalisierung und grünes, nachhaltiges Wachstum, wenn man so möchte. Also die Energiewende zu finanzieren, ist eine große Herausforderung. Mhm. Und das Möglichkeitenfenster ist jetzt auf. Also jetzt können wir uns zu günstigen Konditionen verschulden, die eben nicht die zukünftigen Generationen belasten. Im Gegenteil, es wäre töricht, jetzt eben weiterhin sozusagen Raubbau an der Infrastruktur zu betreiben, weil auch das sind Belastungen der zukünftigen Generation.
Also das klingt jetzt nach einem Heilsversprechen für Bürgerschulden machen, ohne großes Risiko, zum Nulltarif sozusagen, Herr Michelsen.
Das ist ja auch so. Im Augenblick gibt es Geld dafür, dass sich der Staat verschuldet. Und das ist ja eine absurde Situation. Im Übrigen wird ja häufig die Europäische Zentralbank dafür verantwortlich gemacht, dass wir eben diese negativen Zinsen sehen, weil sie den Leitzins so niedrig hat. Das ist auch ein Problem, dass das Angebot an öffentlichen Schuldtiteln, nämlich die sicheren Anlagen, sehr, sehr gering geworden sind, gerade von deutscher Seite aus. Und die niedrigen Zinsen sind eben dann auch ein Ergebnis einer sehr, sehr sparsamen Haushaltspolitik. Und das hat negative Konsequenzen, auch für die Finanzstabilität zum Beispiel. Also es gibt verschiedene Gründe, weshalb eben eine höhere staatliche Verschuldung sinnvoll ist. Und die Schuldenbremse, so wie sie jetzt ausgestaltet ist, führt eben dazu, dass wir ein strukturelles Defizit in der Höhe von 0,35% des Bruttoinlandsprodukts haben und eine Schuldenstandsquote langfristig von ungefähr 12% des Bruttoinlandsproduktes. Und das ist sehr, sehr wenig für entwickelte Volkswirtschaften. Und auch aus Stabilitätsgesichtspunkten eher problematisch als hilfreich.
Klaus-Peter Wilsch, wenn das so einfach ist, warum schlagen Sie nicht einfach ein?
Also ich schlage erstmal allen vor, in die Reinhardtstraße in Berlin zu gehen und die Schuldenuhr am Haus des Bundes der Steuerzahler sich anzuschauen. Ich hatte wirklich fast schon die Hoffnung verloren, dass ich je erlebe, dass sie rückwärts läuft. Das tut sie aber jetzt. Aber sie steht immer noch auf über 2 Billionen. Und von einem Mangel an öffentlicher Verschuldung zu reden, da ist ja die ganze Verschuldung, die aus Pensionszusagen gegenüber Beamten und so weiter resultiert, noch gar nicht inbegriffen. Das ist wirklich das, was auf dem Markt ist sozusagen. Und Mangel an Geld und Liquidität gibt es nicht, seit Draghi Geld druckt wie verrückt und die Zinsen eben unter Null drückt. Dass wir nicht investierten, stimmt ja auch nicht. Frau Giesel-Thebe, vielleicht darf ich Sie mal erinnern, wir sind ja zusammen in der Koalition, auch wenn es das beiden keinen Spaß macht, aber wir haben eine Rekordsumme für Investitionen von 77 Milliarden alleine für 18, 19, für Verkehrsinfrastruktur davon 29 Milliarden aufgebracht. Wir machen beim Mobilfunk große Investitionen auch in der öffentlichen Hand. Wir haben die großen Wissenschaftspakete, der Zeitraum 21 bis 30 vereinbart, wo wir über insgesamt mit den Ländern zusammen 160 Milliarden Euro reden. Nehmen Sie Digitalpakt Schule, nehmen Sie gutes Kita-Gesetz. Also wir hauen wirklich einen Haufen Geld raus, zum Teil in Bereichen, wo wir überhaupt nicht zuständig sind. Aber das ist ja nun mal so vereinbart und dann machen wir das eben miteinander. Zu sagen, dass wir hier nichts sehen, ich will noch erinnern an die Vereinbarung mit der Bahn, zwischen Bund und Bahn, in den nächsten Jahren, mit in den nächsten 10 Jahren 45 Milliarden aufzuwenden. Ich erlebe vor Ort, dass wir Schwierigkeiten haben, finanzierte Projekte überhaupt umzusetzen, weil in die Baukonjunktur ja hervorragend läuft und wir gerade auch bei den Kommunen häufig erleben, dass wir Ausschreibungen machen, die zu Mondpreisen enden oder wo wir gar keine Angebotsabgabe bekommen. Da müssen wir uns Gedanken drüber machen, wie wir schneller, flexibler und unbürokratischer werden können. Das ist, glaube ich, die Hauptsache.
So, und das machen wir gleich. Es kommen jetzt hier Nachrichten. Um 10.35 Uhr geht das weiter mit Kontrovers. Dann sprechen wir darüber, wofür denn neues Geld ausgegeben werden soll. Und dann spielt sicher auch nochmal der Bürokratieabbau eine Rolle, auf den Klaus-Peter Wiltsch von der CDU gerade gedrungen hat. Wir haben Mails bekommen. Wolfgang Daub schreibt, marode Straßen, Wasser- und Schienenwege, sanierungsbedürftige Kitas, Schulen und Hochschulen, desolate Versorgung mit Mobilfunk und Internet. Deutschland wird zum Entwicklungsland. Konstantin Bartning schreibt, heute müssten wir bei einer schwarzen Null auch die Nachhaltigkeitskosten berücksichtigen. Das heißt, das, was wir brauchen, um unsere natürliche Umwelt zu retten, wo es noch geht. Und Olaf Schäfer schreibt, die schwarze Null ist doch ein Fetisch. Schulen und andere Infrastruktur sind doch dringend sanierungsbedürftig. Schreiben Sie uns auch gerne, wenn Sie das hören, an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und Sie können uns auch anrufen und sich in die Diskussion einschalten unter der europaweit kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Frau Ness aus Köln hat das getan. Sie ist jetzt in der Leitung. Guten Tag, Frau Ness. Was ist Ihr Punkt?
Guten Tag. Ich plädiere auch dafür, von der Ideologie der schwarzen Null abzurücken. Wir brauchen Investitionen in praktisch allen Bereichen unseres Lebens. Es ist schon einiges genannt worden, aber ich denke jetzt auch zum Beispiel den Ausbau der Schiene, den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs im Zusammenhang mit der Klimakrise. Und es ist ein unglaublicher Investitionsstau, der vorhanden ist. Und das muss abgebaut werden, damit unser Land nicht den Anschluss an die Welt verliert und dass wir also auch modern bleiben können und technologisch an führender Stelle bleiben. Das ist das eine. Das andere ist, dass es volkswirtschaftlich gesehen unsinnig ist, in der heutigen Zeit sparen zu wollen. Wir haben eine Zeit, in der keine Zinsen für Darlehen erhoben werden. Das heißt, die Kredite bekommen wir umsonst. Und das ist ganz wichtig. Früher hatten wir diese Ideologie gab es die Tugend des Sparens. In der Hochzinsphase, da wusste man ganz einfach, wenn man Darlehen oder Kredite aufnimmt, dann kostet das sehr viel Geld und dann haben wir Zinsschulden, die wir dann hinterher vielleicht nicht stemmen können. Aber das stimmt ja heutzutage gar nicht mehr. Und gerade weil wir heute keine Zinsen mehr zahlen müssen, haben wir die einmalige Chance mit geliehenem Geld unsere Volkswirtschaft auf Vordermann zu bringen, unsere technologische Entwicklung auf Vordermann zu bringen und alte marode Strukturen wieder in Ordnung zu bringen. Und dafür muss Geld in die Hand genommen werden, natürlich. Aber das zahlt sich ja aus. Und gerade für die nächste Generation, die bekommen ja sonst hinterher einfach eine kaputte Hütte, sozusagen bildlich gesprochen, von uns übertragen. Und das geht natürlich nicht. Und also ich bin ganz klar dafür, jetzt zu investieren in Zeiten, wo man keine Zinsen zahlen muss, um wieder den Anschluss an den internationalen Fortschritt zu bekommen. Und wir waren mal ein technisch führendes Land, sind für teilweise in bestimmten Bereichen immer noch, aber wir verlieren immer mehr den Anschluss. Mhm. Und das muss ein Ende haben.
Frau Ness, ich glaube,
die CDU steht für mich eigentlich immer nur auf der Bremse.
Mhm. Gut, Ihr Punkt ist klar geworden, weil Sie die CDU gerade ansprechen, geben wir Klaus-Peter Wiltsch die Möglichkeit zu reagieren. Herr Wiltsch, Sie haben sich das alles angehört. Sagen Sie jetzt auch, Sparen ist eigentlich so ein bisschen altmodisch und passt gar nicht mehr in die Zeit?
Nein, überhaupt nicht. Sparen ist wichtig als Grundhaltung, dass man Kinder so erzieht. Es war früher einfacher, wenn die stolz mit ihrem Sparschwein zum Weltspartag auf die Sparkasse gegangen sind. Das kann man den Kindern ja heute nicht mehr empfehlen, seit Draghi unsere Stabilitätsstruktur im Euro zerstört hat.
Warum empfehlen Sie es dann dem deutschen Staat?
Die schwarze Null ist keine Ideologie, sondern das ganz natürliche Lebensmodell der meisten Menschen, die ich kenne. Die machen nämlich nur so viel Schulden, wie sie sich leisten können. Den Investitionsstau, den Frau Ness beklagt, den erleben wir ja in der Tat bei verschiedenen Stellen. Das muss man konkret angehen. Es ist aber kein Mangel an Geld, sondern es ist ein Mangel an Umsetzung dort. Ich sage Ihnen mal, jetzt für einen Großteil der öffentlichen Investitionen tragen die Kommunen. Wir haben bei uns im Landkreis Rheingau-Taunus bereits 99 mit einem großen Programm angefangen. Sanierungen sind da durch. Ist natürlich immer bei dem Schulenbestand irgendwo wieder was zu machen, ist ja gar keine Frage. Aber das haben wir auch hier in Hessen auf der landespolitischen Ebene gesehen. Dann haben wir gesagt, gut, wir müssen den Kommunen wieder Spielraum geben und haben die Zinsen jetzt genutzt, um vom Land her ein Entschuldungsprogramm Hessenkasse für die Kommunen durchzuführen, dass deren Dispo-Konten, um es vereinfacht zu sagen, also die Kassenkredite, die die hatten, praktisch auf Null gestellt hat, damit die wieder Bewegungsspielraum kriegen. Das ist vernünftig. Wir haben aber aus der gleichen Grundhaltung, da muss ich nochmal die Analogie zu den Schuldenländern im Süden der Währungsunion ziehen. Da war die Lage genauso. Italiener, Griechen, die mussten 14-18% für Staatsanleihen zahlen und konnten sich das nicht mehr leisten. Dann sind sie in den Euro reingekommen und auf einmal gingen die runter auf 3-5%. Und statt den Spielraum zu nutzen, um die überzogenen Schulden abzubauen, haben sie weiter Schulden gemacht, als ob es keinen Morgen gäbe und sind dann nachher in die Situation gekommen, dass sie den Schulden nicht mehr bedienen konnten. Wir haben in der Tat erhebliche Risiken in der Weltwirtschaft. Handelskonflikte, eine sich steigernde Zollspirale und. Und da kann man nicht einfach davon ausgehen, dass die Zinsen auf Null bleiben werden. Mhm. Wenn wir zurückschauen, in der Wirtschaftsgeschichte gab es in der Regel Zinsen und das, was wir jetzt gerade erleben, ist eher das Abweichende von der Norm.
Klaus-Peter Wilsch, jetzt lassen wir Chancel Kieseltepe darauf reagieren. Die möchte das gerne und ich verbinde das mit der Frage, Frau Kieseltepe. Wenn Deutschland weiter spart, wird es dann zu Griechenland oder Italien? Oder wenn es das Geld ausgibt, Entschuldigung, so rum.
Also Frau Ness hat das ja auf den Punkt gebracht. Wir leben auf Verschleiß, auf Substanz. Wenn Sie sich die Nettoinvestitionsquote anschauen, die ist seit 16 Jahren negativ. Das bedeutet, dass die Kommunen, die Städte, die Gemeinden, der Bund zu wenig investiert und wir aufgrund unserer Substanz noch überleben praktisch. Deshalb, wir haben einen enormen Nachholbedarf. Und ja, wir haben investiert, es gibt Bundesprogramme, wir haben Geld zur Verfügung gestellt für den sozialen Wohnungsbau, wir haben den Kommunen Geld zur Verfügung gestellt, wir haben Digitalpakt Schule beschlossen, Städtebau, Breitbandbau, das sind alles Gelder vom Bund, aber das ist zu wenig, weil der Nachholbedarf immens ist. Und dass jetzt Herr Wilsch auf die südeuropäischen Länder verweist und sagt, ja, wenn wir so agieren würden und Schulden machen würden, als ob es keinen Morgen gäbe, dann würden wir so dastehen wie die südeuropäischen Länder, das ist doch Unfug. Südeuropäischen Länder sind in diesen Strudel geraten aufgrund einer weltweiten Finanzkrise.
Ja, wegen der Zinsveränderung, die damit verbunden war.
Wir hatten aber einen Pfad bis zur Einführung des Euros, wonach wir eine Konvergenz hatten. Ja, die Länder haben sich wirtschaftlich, ökonomisch dahin entwickelt und dann haben wir beschlossen, den Euro 2002 einzuführen.
Nein, Sie haben eben nicht die Schulden abgebaut, wie sie Ihnen vorgegeben war. Italien ist bei 120%.
Nein, im Moment vielleicht, aber das hängt mit der Finanzkrise zusammen. Wenn Sie sich die Zahlen vor der Finanzkrise anschauen, dann hatten diese Länder keine hohe Verschuldung. Das ist zurückzuführen auf die Kosten der Finanzkrise.
Das trifft nur auf Spanien zu, nicht auf die anderen Länder.
Und ich würde jetzt dafür votieren, dass wir nicht nochmal die Finanzkrise aufarbeiten, sondern über Sparen in Deutschland sprechen. Ja, aber unser Thema ist ja heute, müssen wir uns von der schwarzen Null verabschieden. Spielt rein, sollte aber nicht zu viel Raum einnehmen, die Finanzkrisendebatte. Herr Ruther, ein Unternehmer aus Köln ist in der Leitung. Guten Morgen, Herr Ruther.
Guten Morgen in die Runde.
Was haben Sie uns mitzuteilen?
Ja, ich wollte einfach mich nochmal an der Frage sozusagen beteiligen, dass wir hier ein ganz komisches Bild irgendwie aus meiner Sicht immer wieder von Schulden haben. Denn wenn man das aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive sieht, dann sind das für mich, wie gesagt, auch Investitionen, die jetzt schon mehrere Hörer hier angesprochen haben. Und ich verstehe einfach nicht, weshalb und auch vor allen Dingen anscheinend gerade in der CDU, in der ja eigentlich auch relativ viele irgendwie Unternehmer oder so beheimatet sind, da immer noch so ein komisches Bild von herrscht. Weil zu dem jetzigen Zeitpunkt, wenn wir uns anschauen, wie marode die Infrastruktur in der Bahn zum Beispiel ist, die wir ganz dringend bräuchten, um die Klimakrise auch mit zu bewältigen, wenn wir uns anschauen, wie marode unsere IT-Infrastruktur in Bezug auf Netzausbau ist, ja, dann bräuchten wir jetzt ganz dringend eben diese Investitionen, damit der Standort Deutschland wieder oder weiterhin attraktiv bleibt, weil in diesen Bereichen geraten wir im europäischen Vergleich massiv ins Hintertreffen und sind, wie bereits mehrfach gesagt, eigentlich zum Entwicklungsland degradiert. Und ich will aber auch nochmal einen Punkt sagen, ich glaube auch, dass das nicht nur eine Frage des Geldes ist, das ist richtig. Weil wenn man sich gerade bei dem Netzbauausbau zum Beispiel anschaut, da ist im Prinzip ja auch Geld da. Aber da fehlt anscheinend aus meiner Sicht der Wille, das wirklich umzusetzen, wenn ich mir ansehe, dass Kommunen irgendwie bei Straßensanierungen im Prinzip die Straße aufreißen, aufbuddeln. Und dann trotzdem bei, weiß ich nicht, der Sanierung der Wasserleitung oder was auch immer, nicht daran gedacht wird, jetzt haben wir die Straße schon mal offen, könnte man ja vielleicht auch mal einen Leerrohr für Glasfaserausbau reinlegen. Das gibt da sicherlich noch andere Probleme. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht wäre genau jetzt der Zeitpunkt, diese Investition anzugehen. Und das hätte man eigentlich schon die letzten Jahre machen.
Herr Ruther, haben Sie vielen Dank für Ihre Wortmeldung. Klaus Michelsen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Vielleicht sollten wir den Blick nach vorne richten und mal fragen, wofür soll denn eigentlich Geld ausgegeben werden? Was wären denn die dringendsten Baustellen, die Sie da sehen?
In Deutschland gibt es einige Aufgaben, die wir offensichtlich noch nicht mit genug Entschlossenheit angefasst haben. Der Klimawandel und die Transformation zu einer dekarbonisierten Gesellschaft sind etwas, was uns momentan besonders drängt. Hier haben wir uns ja ambitionierte Ziele gesetzt, die wir allesamt in aller Regelmäßigkeit reißen. Da kann man durchaus mehr investieren. Wir haben schon sehr viel über kommunale Infrastruktur gesprochen, im Bereich Straßen, Schulen, Bildung. Ist einiges liegen geblieben. Wenn man das kumuliert, sind das einige 10 Milliarden Euro, die da in der Vergangenheit einfach unterlassen worden sind. Da kann man einiges tun. Hier hat der Bund auch eine Aufgabe, könnte zum Beispiel die Altschulden an der Stelle zumindest teilweise übernehmen oder eben auch Kosten der Sozialleistungen, die bei den Kommunen liegen, einfach zur Entlastung mit übernehmen und hier Spielräume schaffen. Wir haben die Digitalisierung vor uns, was offensichtlich etwas ist, wo Deutschland nicht hinterherkommt. Wir werden eher mit Edge als mit 5G in Verbindung gebracht. Das ist eine Situation, die für so einen großen Industriestandort eher misslich ist. Wir haben im Bereich des Wohnungsbaus, aber auch im Bereich des Wohnungsmarktes in den vergangenen 20 Jahren erheblich von der Substanz gelebt und merken, wie uns das jetzt auch zu sozialen Problemen führt. Also es mangelt ja nicht an Bedarf und auch an Ideen, wie man zusätzliches Geld einsetzen kann. Wichtig ist eben, und da würde ich dann Herrn Wiltsch auch nochmal zustimmen, dass man eben keine Strohfeuer entfacht und sagt, wir machen das jetzt für die nächsten ein, zwei Jahre. Dann wird das natürlich vor allen Dingen die Bauwirtschaft freuen, die momentan extrem viel zu tun hat, sondern wir müssen uns hier auf einen längerfristigen Pfad einstellen und eben auch die Sicherheit geben, dass man eben nicht für ein, zwei Jahre was zu tun hat, sondern für 10, 15 Jahre genug in den Auftragsbüchern stehen hat. Dann gibt es auch wieder entsprechendes Angebot an Bauleistungen und entsprechend wird das nicht alles in höheren Preisen verpuffen. Mhm. Also hier gibt es genug zu tun und ich glaube, man muss eigentlich nur sehenden Auges durch die Städte und vor allen Dingen auch durch die Schulen gehen, um zu erkennen, dass wir hier in den letzten Jahren vielleicht doch den einen oder anderen Fehler gemacht haben.
Jetzt sage ich mal etwas provokativ in Richtung SPD, Frau Kiesel-Thepe. Das sind alles Zukunftsinvestitionen, die wollen Sie natürlich auch, aber am lautesten und am ausführlichsten und leidenschaftlichsten debattiert die SPD im Moment über die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung, also über Sozialleistungen. Sollen die auch auf finanziert werden?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben eine gesetzliche Rentenversicherung und sind der Meinung, dass Lebensleistung sich auch lohnen soll. Der Bund bezuschusst die gesetzliche Rentenversicherung mit einem zweistelligen Milliardenbetrag. Und wir sind der Meinung, dass Menschen, die lange gearbeitet haben, ohne zum Sozialamt zu gehen, auch ihre Rente beziehen müssen in ihrer Rentenzeit. Ja? Und dafür darf es eben keine Bedarfsprüfung geben. Die Union möchte, dass Menschen, die über 35 Jahre gearbeitet haben, die mit ihren Ansprüchen auf eine Rente in Höhe der Grundsicherung kommen, durch die Grundrente erhalten würden von 900 Euro, aber nur dann, wenn geprüft wird, ob sie Vermögen haben, sonstiges Vermögen haben.
Ja, was ist so schlimm daran?
Und ansonsten nicht. Naja, wir sagen, diese 35, dann braucht man eigentlich gar nicht zu arbeiten, weil wenn jeder die Grundsicherung bekommt, obwohl er so lange gearbeitet hat, das ist aus unserer Sicht ungerecht. Wir wollen, dass Menschen, die eben eine lange Zeit Beiträge in die gesetzliche Rente gezahlt haben, auch eine höhere Rente, die Grundrente in Höhe von 900 Euro bekommen. Ansonsten ist auch die Legitimation der gesetzlichen Rente nicht mehr gegeben. Und dafür kämpfen wir auch in der Großen Koalition.
Klaus-Peter Wilsch.
Kollegin, ein Grundpfeiler der Architektur der Rentenversicherung ist die Beitragsbezogenheit der Leistungen. So. Und das können Sie natürlich abschaffen wollen, dann machen wir aber nicht mit. Das werden Sie auch nicht durchkriegen mit dieser Koalition. Es macht nämlich einen Unterschied, ob jemand 35 Jahre Vollzeit oder Teilzeit gearbeitet hat. Das wollen Sie ja alles egalisieren. Sie sehen da immer nur irgendwelche sozial Bedrängten. Das ist einfach Teil von Lebensentwürfen von Familien. Ich kenne das bei unzähligen Handwerkerfamilien. Die machen die bauen ein bisschen Immobilien auf zum Fremdvermieten. Dann wird das aufgeteilt von der Arbeit her. Die Frau kümmert sich um die Immobilien, der Mann macht sein Hauptgeschäft.
Das ist ja wohl die Minderheit.
Und dann ist die Frau eben geringfügig beschäftigt oder mit ein paar Stunden. Und das ist einfach die Ausfluss der Aufgabenteilung in dieser Erwerbsgemeinschaft und da in der Familie. Und da erwartet die Frau überhaupt keine volle Rente, die sich nachher trägt. Das ist keine Minderheit. Ich weiß, sie leben da in ihrem städtischen Bezirk, da ist halt die Welt ein bisschen anders in diesem Regenbogenkiez. Da kann man ja auch so abstruse Ideen kommen. Sie suchen ja jeden Tag nach neuen Sozialleistungen. Bei Ihnen werden jetzt durch Rot-Rot-Grün anonyme Krankenscheine eingeführt, damit Illegale nicht auftauchen müssen, ehe sie sich operieren lassen.
So, das sind Behauptungen, die wirklich so nicht.
Irre, was bei Ihnen läuft, und das ist schlecht fürs Land, wenn sowas aufs Ganze übertragen wird.
Wollen wir es mal erden auf eine Frage? Wären Sie eher bereit, Geld auszugeben und Schulden aufzunehmen für Zukunftsinvestitionen und sagen dann aber diese vielen Sozialleistungen, die Sie jetzt von der Union aus beklagen, die SPD aber gerne möchte, dafür nicht?
Ja, im Prinzip kann man damit auch zugleich auf einen Router eingehen, Köln. Das Problem ist, wir haben keinen Mangel an Geld. Wir haben sprudelnde Steuereinnahmen weit jenseits aller Vorausschätzungen. Und wir müssen nur umsteuern, dass wir weniger verkonsumieren und für allen möglichen ständig neue Sozialleistungen uns ausdenken, wie wir die Leute bevormunden können und am Gängelband des Staates führen. Und dafür mehr von dem, was wir einnehmen, für Investitionen freimachen, die natürlich Zukunftsinvestitionen sein sollen. Aber da habe ich ja eben schon mal ein paar Punkte genannt, wo es geschieht. Die 5 Milliarden für
müssen
die
Sie nicht wiederholen.
Digitalpakt, Schule,
war angekommen. Also ja. der Staat investiert schon, aber eben aus Sicht mancher nicht genug. Guido Hasel.
Ein Punkt gerade nochmal dazu. Eben ist auch Digitalausbau angesprochen worden. Dann lass uns mal, Frau Kesel-Thepe, zusammen darüber reden, wie wir Genehmigungsverfahren beschleunigen. Wenn Sie irgendwo für Digitalisierung einen Funkmast aufstellen wollen, kommt garantiert einen Aluhutträger und sagt, der wird jetzt total verstrahlt und will das durch drei Gerichtsinstanzen beklagen. Und dann ist es klar, dass sie nicht vorwärts kommen im Ausbau.
Okay, das ist der Bürokratiepunkt, also Bürokratie abbauen, ja, um Investitionen fließen zu lassen. Das sehen Sie nicht so, Frau Kesel-Thepe.
Das sehe ich nicht so. Wir haben viele Programme auf Bundesebene in die Wege geleitet, die Länder auch nutzen, und häufig ist es so, dass die Programme überzeichnet sind. Also wirklich, die Länder brauchen diese Programme, und wir müssen als Bund auch stärker investieren in die Zukunft, und dafür brauchen wir Geld. Dafür muss man auch die schwarze Null in Frage stellen. Wir kriegen es hinterhergeworfen praktisch, weil wir Negativzinsen haben im Moment.
Herr Bauer, Entschuldigung?
Ja, ich wollte nur einen kurzen Punkt machen,
ja.
Der mich immer wieder verwundert, denn tatsächlich denken wir ja sehr, sehr wenig unternehmerisch. Also unternehmerisch gedacht ist es töricht, geschenktes Geld nicht zu verwenden und zu investieren. Und das kam ja jetzt gerade in dem Wortbeitrag auch sehr schön raus. Also es ist ja, als Unternehmung würde man nie auf die Idee kommen, nur mit seinen Einnahmen zu arbeiten, sondern natürlich würde man auch Schulden aufnehmen, um Dinge in der Zukunft leisten zu können. Und da gab es ein schönes Zitat von einem Ökonomenkollegen von mir, der sagte, die schwäbische Hausfrau und der schwäbische Unternehmer müssen eine unglaublich unglückliche Ehe führen, weil das in einem krassen Widerspruch steht, diese Idee sozusagen als Unternehmer nicht ins Risiko zu gehen, würde sich kein Unternehmer so auf die Fahne schreiben. Und entsprechend ist es völlig klar, dass diese Zeiten, wie sie jetzt sind, andere sind, als die wir vor 10 Jahren erlebt haben.
Herr Bauer aus Frankfurt am Main ruft uns an. Guten Tag, Herr Bauer.
Ja, guten Tag in die Runde. Ich wollte erstmal noch kurz was zu einer Anmerkung gerade in der Runde sagen. Wie Herr Wiltsch das gerade gesagt hat mit der Vermietung von Immobilien, das zeigt doch seine ganze Argumentation, dass er spricht für die obersten 1% und nicht mal die, sondern für eine höhere Schicht
so ein Quatsch
von dieser. Ja, natürlich, Sie sind doch von Ihrem Einkommen als Abgeordneter, gehören Sie zu den obersten 1%. Und wenn jeder Immobilien vermietet oder selbst wenn nur 50% der Bevölkerung Immobilien vermieten würde, würde ja eine bestimmte Schicht 2 Immobilien zu vermieten haben, was so gar nicht gehen würde. Es ist eine ganz kleine Schicht, die Sie da angesprochen haben und aus deren Sicht Sie in vielen Punkten argumentieren. Deswegen bin ich auch für gerade den Beitrag dankbar, wo das gerade mit der schwäbischen Hausfrau beschrieben wird. Wenn Sie versuchen, eine Wählerschicht anzusprechen, die von Ökonomie oder von weitsichtigem Denken keine Ahnung hat, wenn es genug Wähler geben würde, die die Erde für flach halten würden, würde es auch Politiker geben, die versuchen, Leute anzusprechen, die an die flache Erde glauben. Und ich bin dafür, dass wir von diesem Punkt endlich wegkommen, sondern uns auf reale Tatsachen beschränken. Womit ich jetzt wieder beim Thema Ökonomie und Ökologie bin. Wir sollten doch aufhören, Ökonomie so eindimensional zu denken. In vielen anderen Bereichen oder viele andere Wirtschaftsgebiete oder Studiengebiete oder Ingenieurswissenschaften sind doch schon viel weiter und bedenken auch viele andere Eigenschaften ihres Handelns und nicht nur ihr Kerngebiet und betrachten dabei nicht nur Deutschland oder ihre Stadt oder Europa, sondern man sollte auf den Punkt kommen, dass man die ganze Welt betrachtet, wenn man von Ökonomie spricht. Das heißt, wenn jetzt schon ein Nullwachstum der Weltuntergang ist, dann möchte ich mal wissen, wie Sie die Ökonomie mit den begrenzten Ressourcen dieses Planeten, 8 oder 10 Milliarden Menschen in Einklang bringen möchten. Dazu ein CO2-Stand, den wir drastisch reduzieren müssten, weil wenn jeder so wirtschaften würde wie wir hier in Europa oder in Deutschland, bräuchten wir 3 Erden, wie die Amerikaner 5 Erden für den aktuellen Stand, was gar nicht funktioniert mit unserer Weltbevölkerung. Dazu brauchen wir dann Generationengerechtigkeit. Und der andere Punkt ist globale Gerechtigkeit, die nochmal ein anderer Punkt ist wie Generationengerechtigkeit. Wenn wir hier den 5-fachen CO2-Ausstoß haben, wie zum Beispiel Leute in Afrika als Beispiel oder in Asien in verschiedenen Staaten, das muss man doch alles in diesen Punkt mit einberechnen. Wie soll man dann noch sagen, dass wir hier in Europa, in den USA ständiges, gigantisches Wachstum brauchen, was ja dazu führt, dass unser Ausstoß zwangsweise steigen wird? Auch durch neue Technologien versucht man es zwar abzumildern, aber insgesamt läuft es immer auf Wachstum hinaus, was langfristig nicht funktionieren kann.
Herr Bauer, wollen wir Herrn Wiltsch noch Gelegenheit geben, auf Ihr Plädoyer zu antworten?
Das ist
ja, können wir kurz machen.
Ja, das freut mich. Herr Bauer, ich mache Politik aus christlicher Verantwortung. Ich denke an Kinder, an meine eigenen Kinder, die nachkommen. Also vernetztes Denken und nicht nur in irgendwelchen ökonomischen Kernziffern mich da zu beschränken, das ist Kern meines politischen Tätigseins. Wir müssen ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ich glaube, wir werden uns bei zurückgehendem Arbeitskräftepotenzial, weil wir eben weniger junge Leute haben. Und wenn wir das gestalten wollen in Zukunft, brauchen wir natürlich Wachstum, denn sonst müssen wir massiv Renten kürzen, öffentliche Einrichtungen schließen und. Das wird nur mit Wachstum finanzieren zu sein. Wenn ich auf die Welt schaue und sage, okay, wir wollen dekarbonisieren, wir sind zwar für weniger als 2% der weltweiten CO2-Produktion zuständig oder verantwortlich, aber sei es drum, machen wir, haben wir ja in Paris zugesagt. Da müssen wir uns mal die Größe der Aufgabe vor Augen stellen. Wir haben Afrika, das ist so groß wie die USA, China, Indien, Japan und Europa zusammen. Alleine die Sahara ist so groß wie die Vereinigten Staaten von USA. Und da wird bald 1 Milliarde Menschen leben. Die wollen essen, die wollen Entwicklung haben. Da haben wir, glaube ich, auch eine Verantwortung, dass wir uns nicht selbst sozusagen kasteien und beschränken und damit anderen Entwicklungschancen geben. Wir müssen eine Weltbevölkerung ernähren können. Dafür brauchen wir eine moderne und effiziente Landwirtschaft. Also es hängt schon sehr viel mit vielem zusammen. Die Frage ist, wie wir es bei uns gestalten zunächst
mal. Klaus-Peter Wilsch, vielen Dank. Und vielen Dank, Herr Bauer, für Ihren Anruf. Um 11:05 geht es hier weiter mit Kontrovers. Rezessionsgefahr in Deutschland. Müssen wir uns von der schwarzen Null verabschieden, ist heute unser Thema in Kontrovers. Wir diskutieren mit Chansel Kisiltepe von der SPD. Sie ist im Finanzausschuss des Bundestages, mit Klaus Michelsen, der erste Abteilungsleiter Konjunkturpolitik beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, und mit Klaus-Peter Wilsch, CDU-Bundestagsabgeordneter. Er sitzt im Wirtschaftsausschuss. Und natürlich diskutieren wir auch mit unseren Hörerinnen und Hörern. Wir haben einige Mails bekommen. Jan Kinski zum Beispiel schreibt, mit fehlenden Investitionen zu argumentieren ist unseriös, wenn zu Zeiten sprudelnder Steuerquellen der Staat nicht investiert, sondern konsumiert, Sozialausgaben, wird er auch mit neuen Schulden nicht investieren, sondern weiter konsumieren. Peter Moje schreibt, die schwarze Null ist doch nicht echt, wir sind hoch verschuldet, Kinder und Greise eingerechnet, muss das nicht erst einmal zurückgezahlt werden? Und Guido Hasel schreibt uns, die Politiker versprechen Investitionen, letztlich geben sie das Geld aber nur für wahlwirksame Sozialgeschenke aus und dann ist es weg. Klaus Michelsen, der Ökonom, ist da was dran? Sind die Sozialgeschenke der SPD in Anführungszeichen, sind die zu teuer?
Na, sie sind zumindest auch ein Kostenfaktor, der ja nicht wegzudiskutieren ist. Aber ich glaube, das sind sehr bewusste Entscheidungen. Also das sind ja auch politische Entscheidungen, wo man eben als Sozialstaat tätig sein möchte und sollte. Das sind ja wichtige Aufgaben, die auch irgendwo den Zusammenhalt unserer Gesellschaft widerspiegeln.
Aber soll man dafür neue Schulden aufnehmen?
Natürlich ist dann die Frage, für was man neue Schulden aufnimmt. Staatskonsum per se ist nicht immer schlecht. Also zum Beispiel sind ja auch die Belegschaft in den Bauämtern gehören in den Staatskonsum. Und wir wissen alle, dass die in den vergangenen Jahren stark abgebaut wurden. Also kann man auch dafür, wenn man so will, auch durchaus temporär neue Schulden aufnehmen. Trotzdem ist eine Orientierung vor allen Dingen an der Vermögensseite einer Bilanz wichtig, dass man eben hergeht und schaut, wie steigert man das Produktions- oder Wachstumspotenzial einer Gesellschaft. Und hier sind dann eben die Investitionen die Größe, auf die man schauen sollte. Also Verschuldung sollte vor allen Dingen dafür verwendet werden, dass man investiert und eben die Chancen der zukünftigen Generationen damit steigert. Das ist dann auch generationengerecht.
Herr Zimball aus Hamburg ruft uns an. Guten Tag.
Guten Tag.
Welchen Punkt haben Sie?
Also, ja, ich will einen Satz noch zur Finanzkrise sagen, zu Herrn Wild. Also es ist fast ein Skandal, was er da sagt, weil es hat jede Menge Landesbanken gegeben, die spekuliert haben. Es hat jede Menge Kommunen gegeben, die spekuliert haben. Also allein die HSA hier in Hamburg hat noch 17 Milliarden aufzubringen, um ihre Schulden wegzubekommen. Das betrifft Schleswig-Holstein und Hamburg gleichermaßen. So, also das ist ein Unsinn, sowas zu verbreiten. Da gibt es kein Problem.
Jetzt haben Sie den
Aber
Punkt
damit
gemacht.
Komm ich
genau.
Komme ich zu meinem Thema. Mhm. Also es geht um soziale Gerechtigkeit. Seit 1973 wird umverteilt von unten nach oben. Und jetzt wird langsam Zeit, dass mal umverteilt wird von oben nach unten. Nämlich mit sozialer Gerechtigkeit bei Steuern. Also private Vermögenssteuer 10 Milliarden, Erbschaftssteuer 30 Milliarden, Steuerhinterziehung 80 Milliarden. So ginge das immer weiter. Luxussteuer, Bekämpfung der illegalen Beschäftigung. Ich habe mal zusammengerechnet als alter Gewerkschafter, da kämen 240 Milliarden pro Jahr zusammen. Da könnte man 40 Milliarden für sozialen Wohnungsbau ausgeben, 40 Milliarden, die dringend notwendig sind für unseren Rohstoff Bildung, 40 Milliarden für Infrastruktur, Brücken, Straßen etc., 40 Milliarden für Mindestrente und Bürgerversicherung, 40 Milliarden für Gesundheit, Pflege und Personal und 40 Milliarden für Forschung, Energie und schnelles Netz. Also wenn das nicht ein Programm ist ohne Verschuldung, dann weiß ich es nicht, weil ich bin auch gegen Verschuldung, aber man muss nicht das Geld da holen, wo es ist. Ich sage, letztes Beispiel, Cum-Cum-Ex ist längst nicht geregelt. Da geht es um 25 Milliarden, die muss man erstmal reinholen.
Der eigene Haushaltsentwurf von Herrn Zimbal aus Hamburg, haben Sie vielen Dank dafür. Cansel Kizil-Tepe, ist das die Lösung, lieber Steuern erhöhen als neue Schulden machen?
Nochmal zu der Aussage Sozialgeschenke der SPD. Einige mögen das als Sozialgeschenke sehen. Ich sehe das eher als sozial gerecht an, wenn wir einen sozialen Arbeitsmarkt schaffen in dieser großen Koalition. Da haben wir 4 Milliarden investiert. Wir haben langzeitarbeitslosen Menschen ermöglicht, dass sie jetzt stärker gefördert werden, also staatliche Zuschüsse bekommen zu ihrem Gehalt, damit sie wieder in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden können. Wir haben mit dem starke Familiengesetz das Kindergeld erhöht, den Kinderzuschlag. Das brauchen Familien in Deutschland. Das ist eine gute Sache. Wir haben in den sozialen Wohnungsbau die drängendste Frage im Moment in Berlin ganz besonders 5 Milliarden investiert, was aus meiner Sicht nicht ausreicht. Der Bund muss hier viel stärker einsteigen, weil wir immer weniger sozialen, bezahlbaren Wohnraum haben. Noch vor einigen Jahren lagen die Zahlen bei 2 Millionen Wohnungen. Das hat sich halbiert. Die Menschen werden verdrängt. Also da ist noch eine Menge zu tun.
Weil unter Führung der Berliner SPD jede Menge Wohnungen verkauft worden sind.
Und da sollten wir auch, ja,
also
die Union
kostet
noch mehr
alles,
verkaufen.
Kostet jedenfalls alles unerhört viel Geld, egal ob wir es Sozialgeschenke nennen, genau. oder das Feiern. Deshalb nochmal, Frau Kizil-Tepe, zur Frage der Finanzierung. Ist das der Weg, lieber die Steuern zu erhöhen, als neue Schulden zu machen?
Also das alles, diese Programme, und es gehört noch einiges dazu, das haben wir ja nicht durch Schulden finanziert, das haben wir aus den sprudelnden Steuereinnahmen finanziert. Und jetzt stellt sich die Frage, Deutschland befindet sich wahrscheinlich vor einer Rezession. Wie kann der Staat handeln? Was wollen wir tun? Ja, und wir sagen, wir möchten die Rezession, die drohende, gewappnet sein für eine drohende Rezession. Und dazu ist es notwendig, dass der Staat handelt. Das kann man kurzfristig tun, indem man Sonderabschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen schafft. Die wirken kurzfristig sehr gut. Ob wir Kurzarbeit erweitern, wie bei der letzten Krise 2009. Damals hat das uns auch sehr gut geholfen. Da ist die Arbeitslosigkeit auch nicht so hoch gestiegen. Und natürlich um ein langes, mittelfristiges Investitionsprogramm, wo der Staat nochmal signalisiert, wir tun hier was. Ihr könnt darauf vertrauen, dass die staatliche Nachfrage konstant über einen bestimmten Zeitraum bleibt und dass wir mit dafür einen Beitrag leisten. Das wäre, glaube ich, eine gute Antwort darauf, eine gute Antwort einer Bundesregierung auf diese drohende Rezession.
Da kommen wir doch, wenn Bitte. Ich darf, als Natürlich. Koalitionspartner gewissermaßen, da kommen wir doch schon auf einen gemeinsamen Weg. Also wenn man Sonderabschreibungsmöglichkeiten, schnellere Abschreibungen kurzfristig vereinbaren wollen, bin ich gerne bereit dazu. Wir können bei den Abschreibungsfristen, bei der Höhe der geringwertigen Wirtschaftsgüter, die sofort abgeschrieben werden können, natürlich was machen. Aber wir müssten natürlich auch darauf achten, dass die Politik insgesamt ein bisschen widerspruchfreier wird. Wenn wir auf der einen Seite sagen, wir wollen jetzt Wohnungsbau fördern und auf der anderen Seite sagen, wir wollen aber die Fläche des Landes, die versiegelt wird, halbieren in den nächsten Jahren, dann passt das nicht ganz zusammen. Wenn wir den Mietwohnungsbau fördern wollen, und dann müssen wir uns überlegen, ob es richtig ist, unwidersprochen von der Führung irgendwelche Verstaatlichungsfantasien ihres User-Vorsitzenden da durchgehen zu lassen. Denn das ist Gift für Investitionen in Wohnungsbau, wenn da droht, dass man erstens den Preis nicht mehr festlegen kann und dass man zweitens sogar mit Enteignung bedroht ist, wenn man sich in diesem Bereich engagiert und betätigt. Da müsste man dann auch mal drüber reden, Frau Kizil-Tepe, dann können wir, glaube ich, in vielen Bereichen gut nach vorne kommen.
Also wir wollen jetzt den Mietendeckel in Berlin erproben. Der soll auch zum 1. Januar umgesetzt sein. Und ich fände,
investitionsfeindlich.
Ich fände, der Mietendeckel wäre auch auf Bundesebene ganz gut angebracht, um mal sich auch eine Verschnaufpause zu holen.
Frage an Klaus Michelsen vom DIW. Frau Kizil-Tepe hat von den sprudelnden Steuergeldern gesprochen und in der Tat sind ja die Steuertöpfe ziemlich gut gefüllt. Wäre es nicht das beste Investitionsprogramm, erstens zu sagen, man lässt dieses Geld leichter abfließen? Wir haben ja schon mehrfach in dieser Sendung angesprochen, dass das schwer ist. Und dann aber auch, dass man die Bürger ein bisschen entlastet. Wir haben hier mit die höchste Steuern- und Abgabenquote in Deutschland. Wäre das nicht eigentlich der beste Weg, Investitionen durch den privaten Konsum anzustoßen?
Ja, die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger ist sicherlich ein Weg, wie man zu mehr Nachfrage kommt. Denn natürlich auch die privaten Haushalte fragen ja in einer Volkswirtschaft nach und das würde auch einen Konjunkturstimulus geben. Die Frage ist halt, ob uns das langfristig zukunftsfester macht. Und das ist eben eine Frage von Alternativen. Ich würde immer dafür plädieren, dass man versucht, eben das Wachstum oder das Wachstumspotenzial einer Volkswirtschaft zu stärken. Und da wäre dann eben eine Steuerentlastung nur indirekt sozusagen hilfreich.
Dann machen wir es nochmal konkret, weil jetzt wird gerade über den Soli gestritten. SPD und Union tun das eben. Sie diskutieren und werden sich nicht einig. Da argumentieren manche und sagen, also von dieser 90% Soli-Streichung, 10% nicht, davon profitiert fast keiner. Aber es trifft Personengesellschaften, den Mittelstand, Handwerkerbetriebe. Ist das nicht gerade das Gegenteil von nachhaltiger Finanz- und Steuerpolitik?
Ja, darüber kann man trefflich streiten. Also gerade bei der Soli-Abschaffung ist es eben doch eine Frage von Prioritäten, die man dann politisch setzen möchte. Da geht es dann, viele argumentieren darüber, dass es dann auch eine Frage politischer Glaubwürdigkeit ist, ob man eben 20, 30 Jahre nach der deutschen Einheit diese Aufgabe nicht irgendwann mal erledigt hat und man diesen Zusatzbeitrag nicht lösen oder abschaffen müsste, um eben dann auch bei den Personengesellschaften wieder mehr Spielraum zu schaffen. Wir argumentieren an der Stelle eher dafür, den Soli weiterhin beizubehalten und ihn weiterhin als Zukunftsaufgabe zu definieren und damit diesem Geld entsprechend in die Infrastruktur zu investieren. Letztlich kommt das auch Unternehmen zugute. Wir wissen, dass eben staatliche Vorleistungen gebraucht werden, um vernünftig wirtschaften zu können. Und jeder Euro, den der Staat investiert, wird eben auch begleitet mit Euros, die von Unternehmen investiert werden. Also es gibt ein sogenanntes Crowding-in durch die öffentliche Hand. Ja, wenn der Staat investiert, investieren die Unternehmen auch. Das funktioniert und das würden wir bevorzugen.
Klaus-Peter Wilsch dazu?
Ja, das ist die Erfahrung, die die Menschen seit Jahrzehnten, bald seit Jahrhunderten machen. Wenn der Staat mal irgendwas in den Fingern hat, gibt das nicht mehr her. Ich erinnere an die Sektsteuer, die zur Errichtung der kaiserlichen Flotte errichtet wurde. Die Flotte ist zweimal versenkt worden, aber die Sektsteuer gibt es noch. Und das Ähnliches sollte uns nicht passieren mit dem Solidaritätszuschlag. Denn das war eindeutig damals, da gab es auch eine große Bereitschaft zu sagen, für diese Sonderaufgabe leisten wir was. Aber die Menschen kriegen jetzt den Eindruck, naja, die Politiker haben es halt und die wollen weiter mit dem Geld rumspielen und Wahlversprechen einlösen und Wohltaten verteilen. Das sollten wir wirklich einen klaren Strich machen. Klar ist auch, wir haben einen Koalitionsvertrag, das vereinbart, was Scholz jetzt vorgelegt hat. Und ich kann nur noch mal appellieren an die SPD, auch angesichts ihres demoskopischen Zustands, vielleicht mal nachzudenken, ob ihre Politik der letzten Jahre so richtig war und sich nochmal einen Ruck zu geben. Es wäre wirklich ein tolles Zeichen für Glaubwürdigkeit von Politik, wenn wir sagen würden, der Soli kommt ganz weg und fertig.
Frau Cesel-Tepe würde jetzt oder sagt jetzt wahrscheinlich ja, einverstanden, aber nur mit einer Reichensteuer, richtig?
Genau, mit einer Wiederbelebung der Vermögenssteuer oder mit einer höheren Reichensteuer.
Nein, das gibt es mit uns nicht. Ja. Wir haben ja ganz klar gesagt, es gibt keine Steuererhöhung, keine neuen Steuern. Vermögenssteuer lastet nur auf Vermögen, das bereits versteuert gebildet wurde. Die Erträgnisse aus dem Vermögen müssen ja sehr wohl mit der Einkommensteuer versteuert werden, als Zinseinnahmen oder als was auch immer. Aber dass wir hier eine Doppelbesteuerung machen und dazu zurückkehren. Das ist mit uns nicht durchsetzbar.
Klaus-Peter Wilsch und aus Tübingen meldet sich der Hörer Herr Wettlaufer. Guten Tag, Herr Wettlaufer.
Ja, grüße Sie. Ja, ich würde dann verständlich sehe da eine Schieflage in der Diskussion, soweit ich es verfolgen konnte bisher. Ein Hörer allerdings hat das auch angesprochen, offenbar, dass die Argumentation sei da hauptsächlich auf der Ökonomie liegt und auf der Technokratie, also die alten Argumente immer, wir müssten investieren, sagte am Anfang eine Hörerin, um unsere Wirtschaft als Marktführer weiter in der Welt zu sichern.
Sie sehen das anders?
Nachdem wir eben über diese Strategie, also den Schwellenländern und Tigerstaaten leitbildhaft vorgelebt haben mit unserer Wirtschaft, wie wir die Welt vermarkten können und Verlockung zu maßlosem Konsum, wie letztlich die Welt ökologisch in Abgrund zu führen ist. Nicht? Ich lese seit Jahren Fachschriften, wie sich Weltklima entwickelt, sieht verheerend aus für unsere Kinder und Enkel. Und da höre ich noch vorhin jemand weiß ich, ihren Studiogast sagen, ja, wir müssten dann noch dafür produzieren und auch nur technokratische Lösungen bieten, wahrscheinlich damit die in die Sahara demnächst eine Milliarde Menschen ernähren können. Also ich sehe das ein Unding vor dem Hintergrund. Ich sehe das ein Unding vor dem Hintergrund des Klimadesasters, was wir ja heute auch wieder bei uns erleben. Und ich glaube, es hat keiner vor Augen, was es eigentlich auf der Weltuntergangsuhr schon geschlagen hat. Also die Zukunftsinvestitionen nur in die ohnehin schon überspannte Technik. Ja, da gibt es jetzt die Rezession als notwendigen Fingerzeig von Seiten der Natur. Und weiter so auf unserer pur technokratischen Schiene ist der sichere Weg ins Klimadesaster, in den Niedergang unserer Umwelt. Und deswegen gehört hier eigentlich auch ein Ökologe in die Runde. Nicht? Also ich selber bin von den Ökodemokraten ein wichtiges Korrektiv zu den Grünen, die ja auch längst eine Wohlfühlpartei geworden sind, leider Gottes, wie der Spiegel 2010 schon sie etikettiert
hat. Aber wir haben Ihre Position jetzt in der Sendung durch Ihren Anruf, für den wir uns sehr bedanken, danke. Herr Wettlaufer. Klaus-Peter Wilsch, Annegret Kramp-Karrenbauer, Ihre Parteivorsitzende, verspricht ja jetzt sogar die grüne Null, also auch Klimaschutz zum Nulltarif. Mal ehrlich, also das geht doch dann wirklich nicht mehr, oder?
Das kommt darauf an, was Sie darunter fassen und wie Sie das definieren. Also,
gefordert ist ja tatsächlich, sind ja ehrgeizige Maßnahmen in den Klimaschutz. Jedenfalls sagen das alle.
Ja, wir müssen natürlich da mit Maß und mit Verstand vorgehen. Wir müssen technologieoffen bleiben, um auch unsere Investitionen in Forschung und Entwicklung wirken zu lassen. Ich glaube nicht, dass wir alle demnächst mit dem Kabel unterwegs sind, um irgendwo eine Ladestation zu suchen und dass das funktionieren kann für Bereiche, wo mehr als die Hälfte, 60% der Deutschen leben, nämlich am Land. Das ist bei meinem Wahlkreis so. Ich habe 180 Dörfer, viele von denen arbeiten in Frankfurt, Mainz, Wiesbaden und fahren einen Weg, Dreiviertelstunde, eine Stunde zum Teil, manche auch länger, je nach Verkehrslage. Das wird nicht mit lauter kleinen Elektroautochen funktionieren. Da muss man schon ein bisschen mehr Gehirnschmalz, glaube ich, reingeben. Und
aber zum Nulltarif ist das nicht zu haben, oder, Herr Wilsch?
Ich sag mal, wir haben heute für unsere gegenwärtige Form der Mobilität Tankstellen ein ordentliches Netz in ganz Deutschland. Und das hat die Mineralölwirtschaft bezahlt, die Tankstellenpächter. Das ist auch normal, dass man die Verkaufs- und Vertriebsstätten als Unternehmen selbst bezahlt. Warum wir da jetzt, außer vielleicht am Anfang mal einen Anstoß zu geben, das alles als öffentliche Hand machen sollen, kann ich nicht nachvollziehen.
Frau Kiesel-Thiepe, wollen Sie kurz reagieren?
Also wie die grüne Null zu realisieren ist angesichts der Herausforderungen, die wir bei der Energiewende zu stemmen haben, ist mir leider nicht erklärlich. Da warte ich auch noch auf eine Antwort aus der Union.
Kann Klaus Michelsen die uns geben vom DIW?
Nicht ganz einfach. Die Konzepte sind ja auch noch relativ vage. Ja. Ich möchte vielleicht nur noch auf eine Einlassung von Herrn Wilsch reagieren. Natürlich hat der Staat bei ganz bestimmten Technologien auch eine Aufgabe, eine entsprechende Infrastruktur vorzubereiten, sodass dort entsprechend eine Marktverbreitung stattfinden kann.
Korrekt, also Einführungssubventionen, aber nie langfristig festschreiben.
Genau, da geht es dann vor allen Dingen darum, entsprechend, wenn wir Elektromobilität für einen wichtigen Beitrag halten, der zum Klimaschutz geleistet werden soll, dann ist es durchaus sinnvoll, dass man eben in das Tankstellennetz investiert als Staat. Ne? Wenn das privatwirtschaftlich an der Stelle vielleicht noch nicht so rentabel ist, dass sich dafür jemand hergibt. Und das ist etwas, was man durchaus vorantreiben kann. Das würde dann auch in Ihrem Wahlkreis helfen, denn klar, gerade die Pendelei ist ja etwas, was man sehr, sehr schön mit Elektromobilität verbinden kann. Und dann hat man eben das Fahrzeug am Arbeitsort stehen, lädt es auf und fährt damit abends wieder nach Hause. Also es ist was sehr, sehr Sinnvolles. Und hier,
wenn das Netz dann nicht die Grätsche macht, weil es zu viele machen. Aber ich meine, wir müssen das durch Technologie offen machen. Wir sind ja auch in Brennzelltechnik, also Wasserstoffwirtschaft, gut dabei. Da haben wir den Vorteil, dass da im Prinzip ein funktionierendes Netz da ist, was genutzt werden könnte. Also wir dürfen jetzt nicht durch Überförderung in einzelnen Bereichen andere technologische Entwicklungen abschneiden.
Herr Schneider ruft uns an aus Leipzig und ich könnte mir vorstellen, dass das ganz gut passt, denn er möchte was zu Investitionen sagen.
Ja, Schönen guten Tag in die Runde. Das, was mich in der Verfolgung der Sendung ein klein wenig emotional dann bewegt hat, ist das Thema, es wird alles mehr oder weniger in einen Topf geworfen, also Investitionen und Schulden. Also ich habe irgendwann mal in der Betriebswirtschaft gelernt, wenn ich eine Investition tätige, dann erwarte ich irgendwann einen Return of Investment oder einen Ertrag aus der Investition. Wenn ich Schulden mache, habe ich das nicht. Also machen wir es mal ganz einfach. Wenn ich irgendwo Möbel bzw. Urlaub Geld ausgebe, was ich nicht habe, dann verschulde ich mich. Da kriege ich keinen Return of Investment. Und deswegen plädiere ich einfach mal für ein Zwei-Konten-Modell, wo man auf der einen Seite hergeht und sagt, wir investieren ertragsbringend und auf der anderen Seite verschulden wir uns in Konsum. Oder wie das zum Beispiel jetzt bei dem Thema Grundrente der Fall ist, wenn sich der Staat verschuldet, um Grundrenten zu finanzieren, dann sehe ich den wirtschaftlichen Ertrag aus dieser Verschuldung nicht. Also demzufolge würde ich dahinter auch ein großes Fragezeichen machen.
Kiesel-Tepe, das ist ja der Punkt zu sagen, keine Schulden für Sozialleistungen, sondern das muss schon aus dem laufenden Haushalt gehen. Da widersprechen Sie aber, oder?
Oder aus dem Haushalt der gesetzlichen Rentenversicherung.
Oder so, also jedenfalls genau. Mit vorhandenem Geld muss das bezahlt werden und dafür
man könnte auch Beiträge
müsste
senken,
man kein, oder so, also jedenfalls man macht keine also neuen Schulden dafür.
Nein, man kann auch einen Systemwechsel vorantreiben, hin zu einer erwerbstätigen Versicherung. Die Österreicher machen das ganz gut und ich finde dieses Modell auch gut. Jedes Mitglied in dieser Gesellschaft würde da einzahlen. Es wäre für die Zukunft, gäbe es nur ein System der Rentenversicherung und in diesem Modell kann man in der Tat auch Beiträge senken, Herr Wiltsch. Aber man hätte auch die Solidarität im System. Deutschland ist international aufgestellt eben so, dass Menschen, die gering verdienen, keine höhere Ersatzrate haben. Man spricht von der sogenannten Ersatzrate dann im Alter, also von der Rente, als zu denen, die besser verdienen. Und da haben wir, was den OECD-Vergleich angeht, schon Nachholbedarf. Wir sind eine der stärksten Volkswirtschaften auf der Welt. Und warum sollen wir Menschen, die geringer verdienen als andere, nicht besser stellen als die Höchstverdiener?
Jetzt sind wir an der Schwelle zur Diskussion über eine ganz große Steuerreform. Und ich würde gerne eine Schlussrunde machen. Der Koalitionsausschuss hat gestern getagt. Man konnte sich zur Grundrente zum Beispiel nicht einigen, aber hat festgehalten, Mitte Oktober mal Bilanz ziehen zu wollen. Klaus-Peter Wiltsch, wie lange hält denn diese Koalition überhaupt noch? Ist dann im Oktober Schluss nach den Wahlen?
Das weiß ich ja nicht. Da müssen Sie lieber die Kollegin fragen.
Was wünschen Sie sich denn?
Die haben ja nun einen bisschen chaotischen und offenen Prozess da angestoßen. Ich weiß gar nicht, ich habe keinen Überblick mehr, ob das jetzt 20 sind oder so. Das wird ja eine putzmuntere Veranstaltung, wenn dann da 20 Vorsitzenden, Anwerber
da geht's jetzt um den SPD-Vorsitz.
Auf 23 Regionalversammlungen rumlaufen. Man muss mal die Redezeiten sich ausstellen. Die haben gar keine Chance, sich da ordentlich vorzustellen oder die Basiszeit ordentlich
Herr
zu
Wiltsch,
fahren.
Herr Wiltsch, genug geschimpft auf die SPD. Die Frage war, wie lange Sie schon, sich diese Koalition noch wünschen.
Es wäre schon klug, wenn dieser Koalitionspartner seine Führungsfragen mal wirklich zeitnah lösen würde. Nun haben die einen Zeitplan halt vorgegeben. Es kann sein, dass bei der SPD nur einer Vorsitzender werden kann, der sich da hinstellt vom Parteitag und sagt, wir müssen raus aus dieser Koalition, dann wird der das nachher auch wechseln müssen. Das sind wir wirklich völlig nicht prognosefähig, weil die Prozesse bei der SPD so irrational laufen, wie sie laufen.
Chancel Kiesel-Tepe, was wünschen Sie sich? Einen Vorsitzenden, der sagt, Schluss mit der GroKo, mit der angeblichen?
Also wir haben ein Verfahren festgelegt, wonach bis zum 1. September die Möglichkeit besteht, dass die kandidieren möchten,
sich melden.
Genau, sich melden. Und dieses Verfahren braucht eben seine Zeit. Wir haben verschiedene Tandems im Moment und der Parteitag wird Ende Oktober, am 26. Oktober entscheiden.
Was wünschen Sie sich, Frau Kiesel-Tepe?
Wer mitentscheiden will, kann bis zum 16. September auch Mitglied werden und mitentscheiden. Ehrlich gesagt war ich gegen die Große Koalition damals. Unsere Mitglieder, wir haben eine Mitgliederbefragung gemacht und 66% unserer Mitglieder haben sich auf Basis des ausgehandelten Koalitionsvertrages dafür entschieden. Es gibt sehr wohl sehr gute Punkte in diesem Koalitionsvertrag, die SPD durchgesetzt hat und umgesetzt hat in
Frau,
dieser Regierung.
Frau Kiesel-Tepe, okay, also Sie eher gegen die Große Koalition. Klaus Michelsen vom DEW, was wäre besser für den Standort Deutschland? Weiter so mit der GroKo oder Schluss?
Ich glaube, die GroKo hat schon große Aufgaben, die sie an manchen Stellen nicht wirklich überzeugend angepackt hat. Da geht es dann viel über Kompromisse, die man schließen muss, und da wird man sich an manchen Stellen einfach nicht einig. Und das zeigt eben das Problem dieser großen Koalition. Ich glaube, dass es langfristig eine Schwierigkeit ist für ein Land, wenn man eben so regiert wird von der Mitte heraus. Man braucht auch mal wieder etwas an den Polen.
Klaus Michelsen war das vom DEW. Er hat mit uns diskutiert über das Thema Rezessionsgefahr in Deutschland. Müssen wir uns von der schwarzen Null verabschieden? Dank an ihn, dank an Chancel Kiesel-Tepe von der SPD, an Klaus-Peter Wilsch von der CDU und natürlich an unsere Hörerinnen und Hörer.